2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, es ist Montag, der 28. August 2023, heute ein bisschen nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute 30 Stunden nach dem 0:0 gegen den ersten FC Magdeburg. Ja, ich kann heute schon zum zweiten Mal in Folge bei meinem NDS-Gespräch keine Torschützen vorlesen. Das ist ein bisschen frustrierend. Meine nächsten Gespräche erst im Oktober sein werden. Ich glaube, das hatte ich so in 10 Jahren Melanton auch noch gar nicht. Aber ja, kommen wir erstmal zum gestrigen Spiel. Dazu habe ich mir heute wieder Jan eingeladen. Moin Jan.
Ja, moin in die Runde. Ich freue mich, dabei zu sein.
Schön, dass du da bist. So, gestern das Spiel. Wie ist denn so dein Tag in Hamburg verlaufen? Anreise, Abreise. Wie ist es euch ergangen?
Ja, also war ja eigentlich erstmal ein sehr schöner Start in den Tag. Also wir sind circa 6.30 Uhr in den Bus eingestiegen. Also wir sind mit einem kleinen Siebensitzer nach Hamburg gefahren. Gemeinsam mit unserem Fanclub. Das war eine sehr, sehr schöne Anreise. Dann waren wir bereits so, ja, ich würde sagen, kurz nach 10 waren wir auch bereits auf dem Heiligen Geistfeld, haben dort geparkt. Das hat wunderbar funktioniert. Diese vorher beschriebene Parkplatzknappheit hat meines Erachtens nach nicht geherrscht. Also es war eine völlig entspannte Anreisesituation ohne wirkliche Vorkommnisse. So, dann hat man auf dem Parkplatz schon die ersten FCM-Fans gesehen, man hat auch schon ein paar St. Pauli-Fans gesehen, man hat sich mit denen auch nett unterhalten und sich gegenseitig ein schönes Spiel gewünscht. Das war ein schönes Miteinander, muss ich mal sagen. Und das war auch das, was ich eigentlich wahrgenommen habe, dass St. Pauli ist eigentlich doch recht gastfreundlich, bis auf vielleicht die Hamburger Polizei an der Stelle. Also es fing dann an, so kurz nach 11 sind wir vom Heiligen Geistfeld aufgebrochen, an der Feldstraße lang, Richtung Gästeblock, mussten wir erstmal die erste Polizeikette durchbrechen, eine Reiterstaffel war da, und das, obwohl es ja vorher als Nicht-Hochrisikospiel eingestuft worden ist von der Polizei.
Ja, aber da muss sich irgendwas geändert haben, das vielleicht auch nochmal, ja, mit dem wir besprechen können. Also die ganze Woche war klar, also was ja mal ein guter Indiz dafür ist, gibt es Bier, Vollbier oder kein Vollbier.
Ja.
Und am Samstag kam auf einmal dann über den offiziellen Account vom FC St. Pauli bei Twitter, dass es doch kein Bier gibt. Das heißt, es muss sich irgendwas, wie soll ich sagen, einsatzstrategisch geändert haben im Verlauf der Woche, sodass ich jetzt davon ausgehe, dass es dann doch, muss ja dann auch ein quasi Risikospiel gewesen sein, wenn sie halt diese Biergeschichte halt machen. Insofern scheint das sich geändert zu haben.
Ja, das war spannend, weil uns gegenüber wurde kommuniziert, es gibt kein Bier, aber es ist kein Hochrisikospiel. Und das war das Spannende, wo ich mich dann gefragt habe, ist das normal, dass es bei St. Pauli dann einfach keinen Alkoholausschank gibt? Das hätte ja sein können, wäre ja auch vollkommen okay gewesen, aber...
Also das
ja.
Wüsste ich jetzt nicht, dass es, kann natürlich sein, aber ich wüsste nicht, dass es ein Hochrisikospiel gibt, oder andersrum, wo es kein Bier gibt und das dann kein Hochrisikospiel ist. So, also... Ist mir bisher, das sind Sachen, die dann gegen Rostock, HSV, Dresden zum Tragen kommen. Und das sind dann auch immer Hochrisikospiele. Aber vielleicht hat da auch jemand nochmal andere Infos insofern. Aber ich glaube, es hat sich halt einfach geändert, die Sachlage. Okay. Und das ist jetzt nur Spekulation. Gab es irgendwelche Informationen oder irgendwelche Sachen, sodass Samstag dann nochmal die Entscheidung gefällt worden ist, ist jetzt doch ein Hochrisikospiel oder ein Hochsicherheitsspiel.
Ja, spannend. Aber mache ich einfach weiter, wie wir angereist sind. Also dann halt durch die erste Polizeikette halt durch. Da musste man diverse Schleusen durchgehen Richtung Gästebereich. Also einmal sollte man sein Ticket vorzeigen, dann gab es nochmal eine Vereinzelungsschleuse, bis man dann irgendwann zum Abtasten kam und dann zum Scanbereich. Das war so ein bisschen komisch oder halt ein komisches Gefühl, warum muss man da so viel Sicherheitsschleusen machen, aber wird sicherlich schon seinen Grund gehabt haben. Und da fielen mir dann auch schon die ersten stark behelmten Polizeieinsatzkräfte auf und Einsatzkräfte mit, wenn man es freundlicherweise nennen möchte, anderen Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. Also Flaschen nur mit Pfefferspray.
Ja, klar. Mhm.
Genau, das war recht spannend und war aus meiner Sicht auch eigentlich überzogen, wenn man sieht, dass man sich vorher vorher auf dem Parkplatz eigentlich ganz normal unterhalten kann und da kann ich noch vollkommen normal mit St. Pauli-Fans gehen. Aber sobald ich an der Feldstraße vorbeikomme, ist auf einmal die Welt eine ganz andere und es ist ein Hochsicherheitstrakt gefühlt, bis ich dann im Stadion bin.
Ja, schon ein bisschen grotesk, ne?
Genau. Sonst war die Einlasssituation recht entspannt, auch Ordner ganz entspannt. Da ist mir nichts Besonderes aufgefallen, bis wir dann endlich oben im Block angekommen sind. Kurz
das Irritation. Das liegt ja auch daran, dass ihr jetzt so, sag ich mal, nicht zentral zu einer Uhrzeit gekommen seid. Das ist ja mal so ein bisschen bei uns der Anstoß
von ja. Kritik.
Wenn halt viele auf einmal kommen, dann gibt es halt Probleme beim Einlass. Aber das scheint ja gestern nicht so der Fall gewesen zu sein. Insofern war es auch entspannt.
Genau, es war total entspannt. Das Einzige, was mich immer ein bisschen wundert, warum man erst 90 Minuten vor Spielbeginn das Stadion aufmacht. Also bei uns zum Beispiel ist immer 2 Stunden vorher Einlass und das entzerrt einfach diese Einlasssituation nochmal total, macht es einfach entspannter, wenn man eine halbe Stunde mehr hat.
Ja, wurde auch mal drüber nachgedacht, das auf 2 Stunden zu ziehen. Ich meine mich zu erinnern, dass die offizielle Begründung dafür ist tatsächlich Personalmangel.
Okay.
Und nicht genügend Leute zu haben, die sicherstellen können, dass das dann halt zu einer früheren Zeit geschieht. Aber das kann sich auch wieder alles geändert haben.
Okay, alles klar. So, dann auf jeden Fall sind wir ziemlich entspannt im Block, ziemlich entspannt unsere Plätze gefunden, schönen Blick aufs Spielfeld gehabt, das war gut. Auffällig war im Gästebereich, also im Oberrang, ich kann jetzt für den Oberrang halt sprechen, dass wir 2 Herrentoiletten hatten, die offen waren. Und es wären noch 2 Damentoiletten offen gewesen. Aber eine war verschlossen. Und das war halt schon der erste Moment, wo man sich so gedacht hat, okay, was ist hier los? Warum da, wo sich am meisten staut, dort ist zugeschlossen? Das war ein bisschen komisch und hat auch nach Spielende zu längeren Warteschlangen an der Damentoilette geführt.
Ja, die ja eh immer schon dafür bekannt sind, dass es natürlich immer zu längeren Wartezeiten kommt in der Regel.
Richtig.
Ja, okay.
Und es war einfach komisch und gleichzeitig aber die einzige auffällige Sache, die einem erstmal so vor dem Spiel und auch zum Teil nach dem Spiel wahrgenommen.
Gut, da können ja auch ganz banale Gründe eine Rolle spielen.
Genau.
Kurzfristig irgendwas defekt oder so, ne? Also.
Richtig. So, sonst hat man grundsätzlich, wenn man im Block gewesen ist, erstmal recht wenig mitbekommen. Also irgendwann fiel es auf, dass ein paar behelmte Einsatzkräfte sich im Gästeblock getummelt haben. Erstmal an der unteren Treppe zum Aufgang im Oberrang. Bis man dann, das hat man ja ein bisschen auf Twitter verfolgen können, oder jetzt ist es ja die X-Plattform, dass die Einsatzkräfte angefangen haben, in die Toiletten reinzufilmen. Also es geht jetzt hier aus meiner Sicht nur um die Herrentoiletten, die sie reingefilmt haben. Und begründet haben sie das damit, dass man einen frischen Lack Duft wahrgenommen hat und man unbedingt die Täter dort direkt stellen wollte. Und das hat auch dazu geführt, dass man ein paar FCM-Fans kontrolliert hat, die Aufkleber verteilt haben und halt Graffiti im Gästetoilettenbereich verteilt haben. War trotzdem ein leicht unangenehmes Gefühl für die Personen, die davon betroffen waren, einfach beim Toilettengang gefilmt zu werden, und war aus meiner Sicht auch eine etwas überzogenere Maßnahme. Wenn man darüber nachdenkt, wie so Toiletten in einem Gästebereich aussehen, ob da dieses eine zusätzliche Graffiti jetzt noch alles stören würde, mag ich in Zweifel stellen an der Stelle.
Also genau, also bei uns in Hamburg ist das Thema jetzt auch nochmal größer angekommen, weil es gab halt auch ein Bild auf Twitter, wo das sogar, also wo man sieht, wie eine Polizeieinheit dort rein filmt. Ich glaube, es ist immer noch mal die Frage, so filmt man da in den Vorraum, wo die Waschbecken sind, oder filmt man halt direkt irgendwie da im Raum, wo die Rinnen sind oder die anderen sozusagen Toilettenboxen, das weiß ich jetzt nicht. Also wir sind natürlich irgendwie, wie formuliere ich es richtig? Also natürlich sind auch Aufkleber oder Graffiti halt Vandalismus, genauso als wenn du halt ein Waschbecken kaputt machst. Dass das für uns als Fußballfans ethisch was anderes ist, generell, ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber letztendlich, ja, könnte man diesen Einsatz als, ja, wie soll ich sagen, also als rechtlich, also mit einer rechtlichen Grundlage quasi begründen, so vielleicht, ne? Und genau. Zum anderen gab es dann ja heute noch in der Mopo halt nochmal eine kleine Berichterstattung dazu. Wie hast du das gesehen?
Genau, also die Morgenpost hat ja von Zerstörung in der Gästetoilette berichtet oder besonders im Oberrang, sofern wir das gerade richtig zusammenfassen. Das habe ich so erstmal nicht wahrgenommen. Also zumindest auf den Herrentoiletten, auf denen ich war, war vor dem Spiel und nach dem Spiel alles in Ordnung. Also um das nochmal zu sagen, ich war circa 15 Minuten nach Abpfiff noch einmal auf der Herrentoilette, da war noch alles in Ordnung. Wenn danach noch was passiert ist, dann ist das sicherlich auch zu verurteilen, weil wir wollen uns ganz sicher nicht auf eine Stufe mit Hansa Rostock stellen, sondern das ist schwer zu verurteilen, was da die Hansa-Fans abgezogen haben. Und deswegen kann ich da nicht mehr zu sagen, außer dass, als ich das letzte Mal dort war, war noch alles in Ordnung und kann deswegen der Morgenpost widersprechen. Und auch unsere Fanhilfe hat das auch nochmal heute thematisiert und ist davon ausgegangen, dass es sich hier nur um Graffitis und Aufkleber handelt, also sozusagen Vandalismus in dem Toilettenbereich.
Okay, ja, gut, dass wir das einmal besprochen haben. Ich glaube, das ist jetzt erstmal soweit, kann man es auch so stehen lassen, finde ich.
Genau.
Weil du warst nun mal vor Ort und du bist hier mein Gesprächspartner heute Abend. Wieso solltest du mir was anderes erzählen? Das ist schon, also so, das würde ich auch so stehen lassen, ganz klar, ne?
Genau.
Weil man weiß natürlich auch immer nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen, gibt es vielleicht irgendwie wieder eine Pressemitteilung von der Polizei, wo das anders dargestellt ist, wo die Mopo übernommen hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Mopo die Informationen her hat. Insofern, lassen wir es einmal so stehen, würde ich sagen.
Genau, also ich habe auch jetzt noch keine Pressemitteilung der Polizei dazu gelesen, aber ich würde gerne noch ein, zwei Punkte von der Anreise schildern, und zwar von der Anreise der aktiven Fanszene von uns. Die haben sich wieder mal nach der Kielreise, was wir ja schon im letzten Podcast aufgenommen haben, für die Zuganreise entschieden nach Hamburg und wurden in Uelzen mit einer sehr starken Anzahl an Polizeikräften sowie Polizeihelikoptern empfangen. Und auch einzelne Täter, die in Kiel Flaschen oder Gegenstände an die Polizei geworfen zu haben, festzustellen, und haben da halt ein paar Kontrollen durchgeführt, Personalien festgestellt und teilweise auch in Haft genommen oder in Gewahrsam genommen halt während des Spiels. Das war da an der Stelle auffällig, und das ein paar behelmte Einsatzkräfte auch die ganze Zeit im Zug mitgefahren sind. Das war noch auffällig.
Also als direkte Reaktion auf das Spiel, darüber hatten wir gesprochen, in Kiel, was da nach dem Spiel passiert ist.
Genau.
Dort werden die sicherlich Filmaufnahmen gemacht haben, wie es leider ja mittlerweile Usus ist, und haben daraufhin Auswertung gemacht und sind darauf dann gezielt gestern in Uelzen in den Zug gegangen, um die Leute irgendwie zu finden, richtig?
Richtig, so auch die Darstellung der Fanhilfe.
Okay, ja, okay.
Und natürlich war daher schon auch ein gewisser aggressiver oder eine gewisse Aggressivität bei den Fans, weil sie das natürlich wieder ein wenig überzogen fanden. Und auch ein, ja, also ein wenig ungerechtfertigt empfunden haben. Ne? Also ist klar, wenn man dort Straftaten aufgedeckt hat, dann möchte, steht das ja auch im Sinne der Polizei, die aufzudecken, aber ob man das unbedingt in diesem Rahmen machen muss und mit diesem Personaleinsatz, das könnte man jetzt in Frage stellen.
Ja, aber ich meine, ist das dann nicht auch schon gelernt oder logisch, dass man dann als Fanszene, wenn man daran denkt, man ist daran beteiligt, sozusagen dann nicht den Zug wählt beim nächsten Auswärtsspiel eine Woche später und das irgendwie anders hinkriegt, nach Hamburg zu kommen?
Ja, das ist sicherlich die andere Frage, aber darüber möchte ich gar nicht mutmaßen, weil das mir auch gar nicht ansteht, darüber
ja, zu sprechen. Ja, okay, stimmt natürlich. Gut, okay. Ja, ich glaube, wo wir jetzt schon bei den Nicht-Fußball-Themen sind, können wir das auch gleich weiterführen.
Ja, dann klar.
Haben wir das einmal gemacht. Ist ja auch mal so ein bisschen schwierig, nach dem 0-0 hinten raus sportlich viel zu thematisieren. Also deswegen lass uns erstmal bei dem Themenblock bleiben, der nichts mit Fußball zu tun hat. Mhm. Ja, wir haben heute Morgen als Redaktion eine E-Mail bekommen, die würde ich gerne einmal vorlesen. Mhm. Da steht drin, hallo, gern höre ich euren Podcast und das nicht nur, wenn der erste FCM spielt. Thematisiert doch bitte mal nach dem Spiel, warum eure Fans Nazischweine rufen. Ihr tragt Regenbogenbinde, regt euch auf über Fans mit freiem Oberkörper, spielt unsere Hymne am Anfang, was ich total toll finde. Und dann höre ich wieder Nazischweine. Warum? Das passt doch nicht zusammen. Ich freue mich auf eine Antwort, beziehungsweise um Aufklärung in eurem Podcast nach dem Spiel. Viele Grüße aus Magdeburg, eine Hörerin. So, mir ist das natürlich gestern auch aufgefallen, dass das gerufen worden ist aus der Südkurve. Ich war da auch ein bisschen irritiert bei der ganzen Geschichte. Und ja, vielleicht sage ich erst mal, wie ich das so empfinde.
Ja, klar.
Oder wie ich auch diese Mail empfinde sozusagen, die wir bekommen haben. Vielleicht mal so von oben nach unten. Also erstmal vielen Dank an die Hörerin, dass sie unseren Podcast gut findet und auch außerhalb der Magdeburg-Spiele hört. Ansonsten, ja, sie sagt, also ihr tragt Regenbogenbinde, legt euch auf über Fans mit freiem Oberkörper, spielt unsere Hymne. Ich finde tatsächlich, all das unterstreicht ja eigentlich nur, dass man auch gegen Nazis sein kann, ob das jetzt nun gerechtfertigt ist in dem Augenblick oder nicht. Ich finde, wenn man die Regenbogenbinde trägt, ist das natürlich auch eine klare politische Aussage.
Das ist richtig.
Ne? So, und ich finde, man kann auch ja, Fans mit freiem Oberkörper scheiße finden, wenn da keine Nazis sind, so per se. Und dass wir die Hymne spielen für gegnerische Fans, für den anderen Verein, wir haben es ja erfunden quasi, also ist für uns selbstverständlich. Hat aber damit auch nichts zu tun, finde ich. Insofern sollten wir jetzt mal auf die Ebene kommen, warum überhaupt dieses Nazischwein gestern gefallen ist. Also ja, ich muss natürlich auch mal ein bisschen hinter den Kulissen damit beschäftigt und mal rumgefragt, so weiter, was ist das denn? Also gibt halt so ein paar Aussagen, die dokumentieren, dass es also wahrscheinlich auf das letzte Auswärtsspiel bei euch zurückführt, diese Aussage und was da so rund um den Einlass passiert ist. Und ja, dass es also nicht auf das gestrige Spiel quasi bezogen ist. So, und jetzt ist es für mich natürlich ein bisschen klarer und dazu muss man natürlich sagen, auch nochmal auf diese E-Mail kommend, Fans sind ja nie eine homogene Masse. Also es gibt Fans, die betrifft irgendwas und die reagieren da drauf. Und selbst ich ja gestern auch, war ja auch, wie gesagt, irritiert, warum kommt das jetzt? Und so macht halt jeder seine eigenen Erfahrungen und geht damit um. Und ja, wenn wir von Fans sprechen, reden wir halt immer nur von Teilen der Fanszene oder von Fans an sich, die ein Stadion besuchen, soweit erstmal. Ne?
Genau.
Du hast dazu aber ja auch eine Meinung.
Richtig, also ich möchte vielleicht am Anfang kurz damit anfangen, dass ich persönlich auch der Meinung bin, dass Nazis gar nichts in Stadien zu tun haben, um das vielleicht an der Stelle klarzustellen. Aber mich hat das trotzdem gestern ähnlich wie dich irritiert und gleichzeitig hat mich das auch getriggert. Das hängt aber einfach nur damit zusammen, dass man dieses Gefühl hat als Magdeburger, sofern du im Fußballkontext unterwegs bist und dich hinter der Grenze vor 1990 bewegst, dass du gerne direkt als Nazi dargestellt wirst. Das ist einfach etwas, was man nicht gut findet und was mich auch stört, weil es grundsätzlich nicht die ganze Fanszene ist. Nun hast du das auch richtig gesagt, Fans sind nie eine homogene Masse und von daher jetzt auch mit der Einordnung kann man das ein bisschen besser verstehen, was da gestern passiert ist, aber gestern im Stadion hat mich das einfach auch gestört und auch geärgert und hat mich auch bis zum heutigen Tag beschäftigt, weil das einfach, wenn man so in den Topf geworfen wird und dieses Schubladendenken wieder losgeht, dann ist das einfach etwas, womit ich mich nicht wohlfühle und womit ich mich auch nicht identifizieren kann. Das vielleicht dazu zu sagen. Ja.
Also ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt per se so eine Ostgeschichte ist, dass man jeder, der Vereine aus dem Osten kommt, dass man die als Nazis beschimpft. Das glaube ich keinesfalls.
Ja.
Ich kenne halt auch USP als reflektierte quasi Fanszene, die dann auch immer quasi auf etwas reagiert oder auf eine Begebenheit, eine Aktion, was ist eventuell früher passiert. Ich glaube, diese Pauschalität würde ich ihm per se erstmal nicht unterstellen. Also das habe ich jedenfalls noch nicht erlebt bisher.
Genau, aber vielleicht, wenn ich es mir anstehen darf, eine kleine Kritik dazu zu äußern. Wenn ich so etwas mache, dann hätte ich erwartet von USP, dass, weiß ich nicht, man zeigt mal wieder ein knackiges Spruchband oder so und skandiert das danach, weil dann hat jeder im Stadion die Möglichkeit, das ein bisschen einzuordnen. Und auch ich als Gästefan das ein bisschen einzuordnen. Dann schätze ich mal, dass man das besser verstanden hätte und dass man sich nicht hätte getriggert gefühlt. Aber ist es nichts Schlimmes passiert jetzt im Nachgang und von daher ist alles gut.
Okay, kann ich nachvollziehen. Also ich hätte mir natürlich auch da ein bisschen mehr Hintergrundwissen für mich erwünscht, um das zu verstehen. Aber ja, insofern glaube ich, einmal, wir haben einmal diese E-Mail abgehandelt, glaube ich, inhaltlich. Ich habe gesagt, was genau. ich dazu stehe, sozusagen. Und du hast es auch einmal getan. Und
ja, ich denke, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es war ja nicht so, wie es ja teilweise in den Medien gesagt wurde, wiederholt mal gerufen, sondern es geht um zweimal kurz hintereinander.
Das war so zweimal in der zweiten Halbzeit, so staccato-mäßig, ganz schnell, und dann abgefeuert sozusagen.
Genau, und damit ist das Thema auch erledigt. Also
für mich auch. Ich weiß jetzt halt, habe ein bisschen mehr Hintergrund zu der ganzen Geschichte. Mhm. Ich weiß, wie du es aufgenommen hast. Ich kann deine Kritik verstehen. Und letztendlich, ja, muss man auch nochmal sagen, natürlich ist ein Stadion irgendwie nie so ein reiner Debattierclub, irgendwie, wo man einfach Botschaften so im Kontext irgendwie erklärenderweise rüberbringen kann, oftmals, um dann genau die Tiefe hinzubekommen.
Das ist richtig. Also ich denke, damit könnte man einen ganzen Abend füllen, und sicherlich haben St. Pauli-Fans auch berechtigte Kritik an Gesängen, die aus unserer Richtung gekommen sind. Und das ist auch vollkommen okay. Dazu ist man nun mal nicht Fan der gleichen Mannschaft und ist auch anders sozialisiert einfach.
Ja, gut, die üblichen Sprüche kennt man ja irgendwie, und die lösen mir zum Beispiel jetzt gar nichts aus, tatsächlich. Also man sieht ja auch, wie die meisten der St. Pauli-Fans darauf mit Klatschen reagieren. Also das halt nicht ernst nehmen.
Deswegen.
Genau. Gut, komm, dann können wir, glaube ich, klar, wir könnten noch den ganzen Abend drüber reden, und auch wenn vielleicht von draußen Kritik kommt, wir würden das nicht tief behandeln. Ich glaube tatsächlich, das ist die nötige Tiefe gewesen, die man diesem Thema jetzt beiräumen kann. Insofern können wir jetzt mal zum Sportlichen kommen.
Ja, das klingt doch auch erstmal gut.
Ding Dong, Werbung. Noch gute 3 Tage, also bis Donnerstag, den 31. August, könnt ihr noch zusammen mit uns feiern. Unser Partner, die Kervida Kreativbrauerei, und wir feiern dieses Jahr zum einen 10 Jahre Prototyp und zum anderen 10 Jahre Millanton. Daher gibt es noch, ja, bis Donnerstag eben die Möglichkeit für euch, sich die Kervida Biere mit einem Rabatt von 10% zu sichern. Dafür geht ihr einfach auf Kervida, in den Kervida Shop, klickt euch die Biere eurer Wahl zusammen, und am Ende des Bestellprozesses gebt ihr den Code Millanton10 ein. Die 10 schreibt ihr als Zahl, und Millanton, groß oder klein, das ist egal. Damit bekommt ihr auf jede erste Bestellung bei Kervida 10% Rabatt. Der Rabatt gilt für die Biere, aber nicht für das Flaschenpfand. Aktuell könnt ihr da zum Beispiel auch wieder das Dominica bestellen. Das ist zum einen ganz frisch eingebraut und hat zum anderen auch ein sehr schönes, wie ich finde, neues Etikett bekommen. Alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Es gab zwei Mannschaften, die waren ungeschlagen vor dem Spieltag. Das war einmal der erste FC Magdeburg und der FC St. Pauli. Und sie bleiben es tatsächlich auch nach diesem Spiel. Vielleicht nochmal, um das auch nicht zu vergessen, wir waren ja schon bei der Polizei gewesen sozusagen. Es gab eine Choreo bei uns in der Südkurve, die ich auch sehr wichtig finde, von der braun-weißen Hilfe. Also ihr habt eine starke Fanhilfe, wir auch. Genau. Und da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass Polizeigewalt zu stoppen ist, da der Anlass war, das Spiel gegen den Stadtnachbarn im Herbst 2022, wo es ja da massiven Übergriff seitens der Polizei gegen Fans gab, und darauf nochmal hinzuweisen, dass man Polizeigewalt, dass die zu stoppen ist. Also genau, das war halt Anlass der Choreografie.
Also ich möchte sagen, dass ich die Choreo fand ich sehr gut, und es ist auch ein unfassbar wichtiges Thema, und das wurde auch von Magdeburger Seite her sehr wertgeschätzt und mit lobenden Worten auch im Gästeblock behandelt.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, das passt ja nochmal gut eigentlich auch zu eurem letzten Spiel in Kiel.
Richtig.
Das nochmal rund zu machen eigentlich. Also das weiß ich sicherlich nicht, weil es früher geplant ist, aber es passte gut, ne?
Genau, es hat einfach wunderbar gepasst.
Bei uns hat sich ein bisschen was geändert gehabt in der Aufstellung. Jeder weiß, dass Karol Metz noch gesperrt war diesen Spieltag. Dafür ist dann David Nemeth reingerutscht in die Innenabwehr. Letzte Woche hat er noch Jigawa gespielt, und vorne hatten wir Andreas Albers drin, der ja für Conor Metcalf gekommen ist sozusagen. Also jetzt nicht positionsgetreu, aber in der Aufstellung. Und bei euch gab es, glaube ich, auch 1 oder 2 Änderungen, glaube ich. Ne?
Genau, also Christian Tietz typisch wird niemals viel rotiert, außer er muss. Bei uns die auffälligste Änderung, und ich glaube auch die wichtigste zu nennen, ist einfach, dass Tatsuya Ito gespielt hat und dafür Jason Chica auf der Bank gesessen hat. Und sonst war das eigentlich eine typische Magdeburger Mannschaft, so wie man sie sportlich erwarten konnte.
Ja, aber wenn ich mich daran erinnere, Jason Schäker war doch total gut irgendwie in den ersten Spielen oder zumindest im letzten auf jeden Fall, oder?
Jason Schäker ist in dieser Saison irgendwie nicht mehr der Jason Schäker, der in der letzten Saison war.
Okay, habe ich das falsch mitbekommen vielleicht.
Also er ist ein unfassbar guter Spieler, der sich unfassbar gut entwickelt hat, aber er war in den letzten Spielen nicht so auf dem Level, wie man ihn gern hätte oder wie er zum Ende der letzten Saison war. Ich denke, das war einfach ein kleiner Fingerzeig von Christian Tietz zu zeigen, okay, wir haben Tatsuya Ito, der ist eigentlich unser 12. Feldspieler, weil der wird immer in der zweiten Halbzeit eingewechselt, außer jetzt mal im vergangenen Spiel, aber es war bei Christian Tietz lange so, er wurde immer in der zweiten Halbzeit eingewechselt und es war vielleicht mal ein Fingerzeig, ihm zu zeigen, du musst im Training ein bisschen mehr geben.
Okay, alles klar. Gut. Ja, normalerweise ist ja so, dass ich oftmals beim sportlichen Teil mich so ein bisschen auch an den Toren irgendwie orientiere, die gibt es ja leider nicht mehr irgendwie. Also zum einen das Gute, wir kriegen keine mehr und da draußen sind viele Menschen, die gerade sehr, sehr die ziemlich aufgeregt sind, dass wir vorne keine Tore machen. Letztendlich ist aber so, wenn ihr euch mal die Tabellen und der letzten Jahre anguckt, wer aufgestiegen ist, sondern mal die besten Abwehr rein. So, also das nur mal so, um da ein bisschen Entspannung reinzubringen. Unsere Abwehr ist natürlich auch unfassbar gut diese Saison, das sage ich ja jedes Mal wieder. Ja, ich könnte mir jetzt an den Chancen irgendwie abarbeiten, aber auch das ist irgendwie schwierig, weil es gab sehr viele Schüsse aufs Tor bei euch.
Unfassbar viele.
Unfassbar viele, sogar so viele, wie es schon seit, ich glaube, Tim hatte gesagt, schon seit, also letzte Saison nicht gab und diese Saison auch nicht. Also 26 Torschüsse zu 5, das ist ja schon, wo man sagen kann, als auch wenn man mit Sport nicht so viel am Hut hat, oder mit Fußball, da könnte ja mal ein Tor rausspringen. Wie hast du denn die erste Halbzeit wahrgenommen?
Also in der ersten Halbzeit haben wir ja gar nicht aufs Tor geschossen. Trotzdem fand ich das Spiel, ich fand es unfassbar spannend. Also ich fand es sehr gut.
Ja, ging mir auch so.
Also ich erinnere mich noch an eine Situation direkt, da ist ja kein Torschuss draus passiert, aber es war direkt in der Anfangsphase, es war diese typische Pressing-Situation, die wir haben. Ihr spielt den Rückpass auf den Torwart, der vielleicht einen kleinen wenig zu schwach geschossen ist und Lukas Schuler war schon auf dem Weg, diesen Ball abzufangen. Und ich glaube, wenn er diesen Ball direkt in der Anfangsphase abfängt und aufs Tor schießt, dann steht es 1-0 und dann reden wir vielleicht über ein ganz anderes Spiel. Dadurch, dass der Keeper es nochmal geklärt hat, alles gut, das Spiel lief dann so vor sich hin. Man hatte halt immer das Gefühl, St. Pauli kommt, St. Pauli presst gut, St. Pauli weiß genau, wo unsere Schwächen sind. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir solche Spiele haushoch verloren hätten, hat die Mannschaft gelernt, und das macht mich als Magdeburg-Fan unfassbar stolz, hat dagegen gehalten, hat den Abwehrkampf angenommen. Daraus sind viele Torschüsse resultiert, aber ein Dominik Reimann konnte die zum Glück alle abwehren und ein paar Schwächen auch ein bisschen minimieren.
Also es war ja, finde ich, so eine gute Zusammenarbeit zwischen eurer Abwehr und Reimann eigentlich. Also genau. Viele Schüsse wurden ja schon von Abwehrbeinen geblockt, tatsächlich.
Ja.
Und die Bälle, die aufs Tor kamen, waren halt immer leider zu unplatziert, also immer im Prinzip auf den Torwart mehr oder weniger. Er hatte so ein, zwei Unsicherheiten, erinnere ich mich dran. Und trotzdem natürlich oft geprüft, warm geschossen, würde ich mal sagen.
Ja.
Und hat dann auch gut ins Spiel gefunden. Ne?
Ja, ist halt ein typischer Dominik Reimann, der hat immer seine ein, zwei Unsicherheiten und die muss der Gegner halt ausnutzen. Dann schießt er auch seine möglichen Tore. Und sonst kommt Dominik Reimann natürlich immer besser rein. Und ich glaube, auch das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dieser Konkurrenzkampf mit Julian Pollersbeck, stachelt ihn nochmal mehr an, wirklich zu versuchen, alles zu halten.
Also man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Also Julian Pollersbeck ist ja ein sehr guter Fußballer. Und Reimann ja aber auch, das hat man gestern gesehen, finde ich nochmal, dass der ein richtig guter spielender Torwart ist. Und klar, wir kennen diese Tietz Taktik Strategie auch, dass der Torwart wirklich hoch geht sozusagen. Sowas gab es ja früher gar nicht und man sieht da, dass er halt ein sehr guter Fußballer ist.
Genau, ich meine sogar, Dominik Reimann hat bis zur U17 noch als Feldspieler agiert und ist dann erst ins Tor gewechselt. Also das merkt man gerade jetzt in dieser Phase, aber das merkt man manchmal auch bei seinen Unsicherheiten. Also beide Seiten.
Ja, ah, gut, aber da ist das natürlich ein Luxusproblem bei euch, wenn da diese beiden Torhüter konkurrieren auf Dauer. Ne?
Richtig.
Wird vielleicht den einen oder anderen besser machen von den beiden, wahrscheinlich auch noch.
Genau, aber ich finde, was man immer wieder schön sieht, wenn man gegen St. Pauli spielt als Magdeburger, wir haben halt sehr kleine Spieler und sehr zärtliche Spieler.
Das ist genau das, was ich gestern auch dachte, fast schon irgendwie so, ja. Mhm.
Und letztes Jahr war es noch so, da sind wir ja förmlich an unseren Gegnern abgeprallt. Und als Beispiel unseren Rechtsverteidiger Mo Elhankouri. Das ist, wird bei uns liebevoll immer der Straßenfußballer genannt, weil er seine Stützen auch ganz unten trägt. Man weiß nicht mehr, ob er überhaupt Schienbeinschoner trägt. Das sieht halt aus, als ob ich auf der Straße irgendwie Fußball spiele. Und im letzten Jahr hat man immer gesagt, oh, da kommt mal wieder so ein Gewaltroller. Also das, da war nie Kraft hinter Schüssen. Also optisch jetzt gesehen war da keine Kraft hinter. Und der hat mir gestern unfassbar gefallen. Der hatte eine Körperspannung drauf. Der konnte auch mal flanken, die ein Tempo drauf hatten, was man unfassbar akzeptieren konnte. Und das zeigt einfach, wie die Jungs sich auch entwickelt haben jetzt im Raum zweite Liga. Und das ist halt schön, dass man von der letzten Saison bis jetzt in dieser Saison rein immer eine kontinuierliche Entwicklung sieht.
Ja, guter Hinweis, kann ich verstehen, ja. Man muss dazu sagen, was mir aufgefallen gestern ist, ihr habt viele kleine Spieler, also ja auch so Baresartig natürlich auch nochmal, oder Ito halt so. Wenn gegen die eine Zweikampfsituation hergestellt wird, sieht das meistens ganz, ganz spektakulär aus nach einem riesen Foul an die. Ja. Oder auch unterlaufen oder so, weil die so klein sind, dass sie durch die Luft fliegen, finde ich. Und dann sieht das immer so aus, als wenn da jemand sofort eine rote Karte kriegen müsste. Dabei ist da gar nicht so viel los eigentlich, fand ich.
Genau, das ist auch ja gestern aufgefallen. Also bei uns im Gästeblock war der Schiedsrichter in der Kritik und ich habe gesagt, man muss ihn gar nicht in die Kritik nehmen, groß. Er hat eigentlich viele Situationen gut gesehen und dass unsere Spieler nun mal leichter sind als die anderen, das ist nun mal einfach ein anatomisches Thema, weswegen man dann vielleicht auch anders fällt. Und natürlich haben wir Baresartig als unseren größten Schauspieler da vorne.
Oh ja, Meisterleistung, auch wie er artikuliert und gestikuliert und wie er mit dem Gegenspieler und dem Schiri in Dialog geht, Wahnsinn. Also ja, Schauspieler kann man schon so ein bisschen sagen, würde ich sagen.
Es ist immer das Gleiche und man merkt halt, dass gerade jüngere Spieler schauen sich das gern bei ihm ab. Er ist ein wirklich guter Fußballer und er ist vielleicht sogar einer der besten Fußballer auch in der Liga, aber diese Meckerei und wie er sich manchmal auf den Platz gibt, das geht einen auch als Fan ziemlich auf die Nerven. Aber das weiß er auch und da sagt er immer, er ist so ein Spieler, der emotional ist und das muss man akzeptieren.
Ja klar, wäre bei uns, würden wir ja auch sagen, nervt, aber ist ja im Sinne sozusagen.
Richtig.
An uns. Genau. Okay, also wie gesagt, wir lassen mal diese ganzen Chancen und so weg heute. Das macht überhaupt keinen Sinn, viel zu viel. Vielleicht nochmal Ballbesitz, da hatten wir drüber gesprochen, auch ja vor dem Spiel.
Genau.
Eigentlich sind wir Mannschaften, die beide viel Ballbesitz haben. Nun, das wurde jetzt dann aber doch für euch entschieden, 55 zu 45. Aber man sieht daran, finde ich, auch ganz klar, das spiegelt gar nicht so ein Spiel wieder, ne? Also,
nee, also
bringt dir das, der Ballbesitz, wenn du halt hinten auf sicher spielst, sozusagen, die Bälle rumrotieren lässt, aber nicht nach vorne kommst, ne? Also, es gab ja genau tatsächlich wirklich, also finde ich, so zwei Chancen für euch, denn, also, in der ersten hat es ja gar nicht, aber in der zweiten. Da muss man sich aber auch eventuell nicht beschweren, und das sind auch Spiele, die haben wir vielleicht früher, wenn wir solche Situationen hatten, auch verloren, wo ein Schüler nochmal völlig frei vom Tor steht, ne?
Ja, genau. Also normalerweise in dem Lauf, in dem Lukas Schuler sich befunden hat oder vielleicht auch immer noch befindet, hätte er diese Chance eigentlich nutzen müssen. Ich weiß nicht, ob der ihn einfach über den Fuß rutscht, weil hat ja zwischendrin stark geregnet, es war sehr nass. Mein Trainer aus meiner Mannschaft würde jetzt dazu sagen, man müsste das richtige Schuhwerk wählen und müsste sich auf die Platzverhältnisse einstellen. Das Gefühl hatte ich gar nicht, dass der FCM das gemacht hat. Sondern die haben einfach ihren Stiefel so weitergespielt, haben sich gar nicht darauf eingestellt, dass es jetzt nasser ist, der Ball schneller ist und so weiter. Das ist mir halt sehr aufgefallen. Mir ist besonders in der zweiten Hälfte bei euch der Spieler Jackson Irvine aufgefallen. Ich habe den immer wieder beobachtet bei Ecken. Seine Laufwege waren immer die gleichen. Und ich kriege es nicht in den Kopf, warum wir das bei Standardsituationen nicht hinkriegen, wenn man weiß, wie ein Spieler läuft, dort einen Mann ranzustellen und das besser zu verteidigen. Das ist so das Auffälligste an eurer Seite gewesen, dass es immer wieder war, dass Jackson Irvine frei zum Kopfball kommt. Er lief immer nach vorne auf den ersten Pfosten und er war immer ungedeckt.
Da musste ich mich auch dran erinnern, gestern im Stadion, dass du halt das gesagt hast, dass ihr bei Standards defensiv nicht gut seid und offensiv aber auch nicht, wenn ihr die Chancen habt. Das habe ich dann meinem Nachbarn neben mir gesagt und in dem Augenblick wäre fast aus einer Ecke von euch ein Tor gefallen. Und dann habe ich gesagt, so ja, okay, das sage ich jetzt nicht mehr, sonst wird das hier gejinxt irgendwie so. Ja, aber zum Glück nicht, genau. Und man muss auch sagen, bei den Standards generell war immer ganz schön viel Aufruhr, ne? Also ich weiß nicht, ob das ja. nur der Schiri, man kann es ja nicht immer sehen, je nachdem, wo es im Stadion ist, ob der Schiri da so eine Show draus gemacht hat, aber scheint auch sehr nicklig gewesen zu sein bei den ganzen Standards irgendwie. Da war wohl viel rumgerempelt, rumgezerre und so, ne?
Ja, also man muss sagen, bei diesen Standards, da gibt es ja immer die ein oder andere Situation, wo man sagt, ah, hätte ich vielleicht anders entschieden, oder man hat das Gefühl, St. Pauli kriegt doch mehr Freistöße zugeschrieben für weniger Aktionen als das, was auf Magdeburger Seite passiert, aber sehe ich gar nicht als Problem an. Ich glaube, das war völlig okay, wie das Spiel gelaufen ist, und diese vielen Standards ist halt, glaube ich, normal, wenn man Mannschaften hat, die taktisch sich auf einem ähnlichen Niveau befinden, dann geht es nur über Zweikämpfe am Ende. Oder eine Mannschaft ist halt taktisch unfassbar überlegen.
Ja, ich glaube, wir reden von 13 zu 3 Ecken oder irgendwie sowas für uns gestern. Ich hatte ja mal noch so, dachte mal so, als bei uns Banks reinkam, der ist ja, ja Freistoßspezialist, wenn man mal sich so sein Best-of-Video anschaut, dass es vielleicht nochmal eine gute Position gibt irgendwie bei euch vom 16er, aber dazu kam es dann auch nicht. Insofern, das Spiel geht 0-0 aus. Der Frust saß auch bei mir gestern tief, tatsächlich, also nach dem dritten 0-0 in Folge.
Das kann ich verstehen, das ist schrecklich. Umgeht.
Also genau, Mike hat es ja nochmal rausgesucht, heute Morgen in der Lage auch gebracht. Also es gab tatsächlich das letzte Mal, wo wir dreimal 0-0 in Folge gespielt haben, ist aus der Saison 97-98 und da war es sogar viermal in Folge. Danach kam aber ein 1-0 gegen den VfB Leipzig. So.
Schön. Ich bin eigentlich mit meinen Themen soweit durch, ne? Also alles auf der Anreise haben wir erwähnt. Danach war eine wirklich entspannte Rückfahrt noch für uns. Also gab auch keinen Stress nochmal mit der Polizei oder mit irgendwelchen anderen Themen. Fan-Trennung hat dann nach dem Stadion natürlich auch nicht mehr funktioniert, aber das war ja auch kein Problem. Und so war es für uns eigentlich ein rundum schöner Tag gewesen. Also von Abreise bei uns bis wieder zur Ankunft zu Hause. Es war eine sehr schöne Fahrt. Über das Ergebnis haben wir uns jetzt zumindest im Fanclub gar nicht so dermaßen geärgert, weil ich finde, Magdeburg ist sehr, sehr gut mit dem 0-0 weggekommen. Letzte Saison hätten wir das halt wirklich haushoch verloren, beziehungsweise da haben wir ja auch im Müllerntor verloren. Und jetzt endlich mal wieder einen Punkt gewinnen gegen St. Pauli ist schon mal eine
Hoffnung. Seit 2007 habt ihr euch jetzt den zweiten Punkt quasi erarbeitet.
Ja, das ist einfach mal doch ein bisschen was Schönes, sodass wir jetzt auch mal unseren Angstgegner mal einen Punkt abgerungen haben.
Ja, klar. Also ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemand, der sich über einen Punktgewinn auf St. Pauli tatsächlich jetzt beschweren würde, so wie wir eigentlich in den letzten 2 Jahren auftreten. Also.
Ja, klar. Ne?
Genau, gut. Gegen wen geht's denn für euch dann am nächsten Spieltag?
Wir haben das große Glück, die Wundertüte Hertha BSC zu empfangen bei uns
im Heimspiel. Stark ansteigende Formkurve.
Genau,
hab ich gehört und gesehen.
Ja, und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil entweder wird es jetzt ein total spannendes Spiel, weil die Hertha jetzt Spielfluss hat, und meistens war es ja auch, wenn wir gegen den anderen Verein aus Hamburg gespielt haben, dass der mitspielen wollte und dadurch halt gnadenlos ausgekontert wurde, weil Christian Tietz es dann versteht, diese Mannschaften gut zu bespielen. Das könnte also ein sehr spannendes Spiel werden. Mhm. Gleichzeitig könnte es sein, wenn die Hertha weiterhin ihre Probleme hat, dann kann es ein sehr zähes Spiel werden und wir verlieren es oder wir spielen unentschieden. Also es ist sehr, sehr viel Spannung drin. Gegen wen spielt ihr denn als nächstes?
Ich werde es auf jeden Fall mit Interesse verfolgen. Wir spielen Freitagabend um 18.30 Uhr in Braunschweig. Da wird es dann auch, kann ich schon mal sagen, ein VDS-Gespräch zeitnah wieder geben mit Kaschel, der das führen wird. Genau, und deswegen ist die Woche kurz und morgen haben wir schon Dienstag und dann ist auch schon bald wieder Freitag. Und ich habe Bock, endlich ein Tor zu schießen. Deswegen freue ich mich drauf.
Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr immer wieder ein Tor schießt.
Ja, genau. Dann, Jan, vielen Dank für die beiden Folgen. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Freue mich drauf, wenn wir in irgendeiner Konstellation wieder miteinander sprechen.
Ja, ich möchte mich auch bedanken. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und es war sehr schön, meine ersten Podcast-Folgen hier mal aufnehmen zu können. Und gern wieder, wenn es passt.
So machen wir das, Jan. Alles klar. Dann, schönen Abend für dich und liebe Hörende, habt eine schöne Woche. Wir hören uns Ende Oktober erst wieder. Aber bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.